Hallo und herzlich willkommen zu Noodle to go mit
Christina und
Magdalena,
der Podcast als Wegbegleiter in der bunten Welt der Ernährung.
Circa 3,8 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und einen Marathon laufen danach noch.
Mhm.
Christina, warum hast du einen Ironman gemacht?
Ja, also es war für mich immer ein Mysterium. Dieser Bewerb war für mich, wenn ich das irgendwo gelesen habe oder mitbekommen habe, war das für mich ein Mysterium. Und ich hatte Klienten oder habe Klienten, die das machen. Und für mich war das immer total arg, weil ich mir gedacht habe, wie kann man das mit einem normalen Leben vereinbaren, dass man so viel trainiert, dass man einen Fulltime-Job hat und vielleicht auch sogar eine Familie und dann macht man das. Und dann habe ich mich mal auf einen halben Ironman eingelassen und war ganz stolz darauf und habe das einem meiner Klienten berichtet, der schon sehr viele Ironman gemacht hat. Der hat dann zu mir gesagt, ja, Christina, super, aber das ist Kindergeburtstag, gell? Und ich habe mir schon gedacht, boah, das ist ja arg, weil das ist ja schon arg gewesen zum Trainieren und überhaupt und so. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann möchte ich es wissen und habe mich darauf eingelassen. Und ich wollte es wissen, wie das ist für mich.
Hast du dich dann einfach für den nächsten angemeldet, oder wie?
Ja, so einfach ist das nicht, weil tatsächlich es gibt nur eine gewisse Zahl an Teilnehmern, die möglich sind. Warum auch immer, aus Schutzgründen und dergleichen. Und da muss man am besten vor Ort sein und man zahlt auch wirklich viel, viel Geld dafür. So damals, das ist jetzt bald 10 Jahre her, hatte ich 500 Euro Startgeld bezahlt. Mhm. Jetzt ist es noch teurer. Und das muss man quasi vor Ort, hat mich eine Bekannte angemeldet, die dort war, die zugeschaut hat. Weil wenn dieser Start eröffnet ist für das nächste Jahr, ist es quasi in wenigen Minuten, Stunden ausverkauft. Also wirklich totaler Run drauf gewesen, zumindest damals. Also habe ich mich anmelden lassen.
Und wie viele haben da gestartet mit dir?
Das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, dass das erste Mal so ein fließender Start war, dass man halt so ins Wasser gelaufen ist, der Reihe nach, wurde man so reingeschickt quasi, Rolling Start oder wie das geheißen hat. Also kein Massenstart, wie zum Beispiel beim Halb Ironman, den ich gemacht habe in Bodersdorf, wo alle gleichzeitig wegschwimmen. Und da waren schon viele Leute, also es waren schon viele. Und das, was sehr beeindruckend war, war, dass bevor der Startschuss überhaupt getan wurde, hat noch ein Pfarrer eine Predigt gehalten, kurz, und allen alles Gute gewünscht, dass alle gesund ins Ziel kommen. Und dann wird einem erst bewusst, dass das schon ein Unterfangen ist, dass das schon relativ heftig sein kann, schon allein auch am Radl, die Sturzgefahr, wenn man schon müde ist und auch die Belastung. Also es war schon, das finde ich dann nochmal so, oha, schon besonders, wenn du beim Start stehst und der Pfarrer spricht noch ein paar
ja,
Worte.
Ja, das ist schon extrem.
Es gibt im Übrigen auch Wettkämpfe, da musst du unterschreiben, dass du das verstehst, dass das so gefährlich ist, dass du unter Umständen daran sterben kannst. Das sind so diese Vikings-Geschichten, wo du durch Eiswasser musst, durchs Feuer und über Höhen und Tiefen und überhaupt und ganz extreme Geschichten, die, glaube ich, aus England kommen oder aus dem Norden auf jeden Fall. Aber da habe ich zum Beispiel Klienten, die sowas machen, aber das hätte mich dann zum Beispiel nicht mehr interessiert. Die haben wirklich im Winter, sind in Wien herumgelaufen und sind in diese Bäche hineingesprungen, die ja eiskalt waren, die nicht zugefroren waren, aber um sich abzuhärten für diese Sachen. Also da fand ich dann den Ironman schon fast wieder ein bisschen wirklich fast das lächerlich.
Weiß ich nicht. Aber das ist dann wegen der Überbelastung?
Na, auch die Thema. Bei dieser anderen Geschichte. Mhm. Naja, das ist auf dieses Eis, ja, Eiswasser und Kälte und einfach auch dann teilweise waren da so ganz verrückte Geschichten mit Feuer und über gewisse Hindernisse drüber und drunter und also ganz extrem in Gatsch rein und so. Kann man, also wie im wilden Film halt so. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber der Ironman ist sehr bekannt, den gibt es schon lange. Und berühmt ist ja der in Hawaii. Nur abgesehen davon, dass ich das eh nie geschafft hätte, dort zu starten, hätte ich mich auch nie getraut, denn ich würde nie mit Seelöwen oder Delfinen und schon gar nicht mit Haien schwimmen wollen, weil die schwimmen ja im Meer. Und ich war ja in Kärnten unterwegs und bin im Wörthersee geschwommen und das ist natürlich schon fein.
Ja, im Meer sind ja dann auch die Wellenhöhe ja, und das ist dann nochmal genau. Mehr Widerstand und anstrengender,
ja.
Oder?
Ja, ja, na völlig, ganz andere Situation. Ich meine, im Wörthersee hast du halt nicht das Salzwasser, ja, das Salzwasser hilft halt auch ein bisschen, aber du darfst zum Beispiel, wenn es nicht zu heiß ist, Das ist auch wirklich von der Temperatur abhängig, darf man mit Neopren schwimmen. Also ich hatte auch einen Neoprenanzug und da hast du auch ein bisschen einen Antrieb nach oben, also du liegst leichter am Wasser, aber das Wasser ist eher eine eigene Geschichte. Ich bin auch statt 3,8 oder 3,9 Kilometer 4,2 geschwommen, weil ich mich verschwommen, nein, ich habe mich verschwommen. Ich habe zu weit ausgeholt, weil ich war so geblendet von der Sonne und irgendwie habe ich die Orientierung nicht ganz benannt gehabt und dann hat man mich eh schon, also man hört ja nichts und dann irgendwann schaust du eh auf und dann haben mich die schon so wegwachelt, ich soll da weg, ich schwimme zu weit außen und ich habe dann auf meiner Uhr gesehen, dass ich wirklich zu, also es waren doch schon viel, ja, wenn man noch viel vorhat, es ist unnötig gewesen, aber ist ja wurscht, da geht es ja um nichts.
Das kann man sich dann nicht so wie beim Lauf vorstellen, dass da eh barf vor dir schwimmen oder so, sondern da ist dann mehr Abstand.
Das Lustige ist, da schwimmen nicht nur ein paar vor dir, sondern schwimmen auch ein paar auf dir. Du wirst doch regelrecht überschwommen. Das ist fürchterlich, da darf man auch keine Angst haben und wenn man Panik kriegt, am besten auf dem Rücken liegen, sich kurz beruhigen, aber das ist mir zum Glück nicht passiert, aber es ist schon wild. Also ich weiß noch, da ist einer einfach über mich drüber, der hat einfach nicht gesehen, dass ich vor ihm schwimme, der war in seinem Rausch und ist über mich drüber gestiegen und das, dann flugst du mal ein Wasser, dann musst du wieder deinen Rhythmus finden, das war schon sehr heftig, ja, war schon lustig.
Dann hattest du beim Umweg wenigstens deine Ruhe, oder?
Ja, ja, nein, das war eigentlich, das Schwimmen ist die erste Hürde. Und das kann man auch im Wald nicht trainieren, diese Situation im Schwimmbad. Also das geht gar nicht. Ja, dass man solche, das kann man nur vielleicht bei vorher, dass man ein paar Schwimmbewerbe macht. Das hat mich aber nicht wahnsinnig interessiert. Aber das wäre wahrscheinlich gescheit. Aber man muss einfach Augen zu durch. Das erste Mal habe ich den halben Ironman gemacht, eben im Burgenland, in Bodersdorf. Und da habe ich mich insofern beruhigt, weil ich gewusst habe, wenn es irgendwie hart auf hart kommt, stelle ich mich einfach hin. Genau. Da kannst du ja stehen, das ist super. Aber das hast du ja im Wörthersee nicht.
Ja.
Da geht es einfach dann tief rein und dann muss cool bleiben.
Aber da gibt es sicher auch Rettungsboote.
Ja, hast du überall. Hast dann eh die Bojen und die Leute und so, die kümmern sich dann eh und da wirst du eh beobachtet. Also da ist beim Schwimmen ist nichts passiert. Nein, alles gut.
Und wie war das dann in der Vorbereitung? Also wie oft hast du dann in der Woche trainiert und wie viele Stunden und wann und wie hast du das neben der Familie und neben dem Arbeitsleben gemacht und wann hast du und wie viel hast du gegessen?
Viele Fragen. Also zuerst einmal, meine Kinder waren dann noch kleiner, also es ist jetzt bald 10 Jahre her. Das heißt, mein jüngster Sohn, der war also so um die 7, 8 Jahre Volksschule. Dann hatte ich Kinder im Gymnasium. Also es war schon so, dass die mich sehr gebraucht haben. Und ich kann mich sehr gut erinnern, weil ich habe dann schon öfters trainiert, auch mal zweimal am Tag. Aber ich habe es immer so gemacht, dass sie es nicht wahnsinnig mitbekommen haben. Entweder halt zeitig in der Früh vor der Arbeit, bis sie von der Schule heimkamen oder dann eben am Abend, wenn sie schon im Bett waren. Aber ich kann mich erinnern an Situationen, wo ich sehr viele Stunden am Hometrainer verbracht habe, also Hometrainer, auf meinem Radl halt im Raum, im Zimmer oben. Am besten vom Fernseher, weil sonst hält man es ja nicht aus, diese Stunden. Und da ist ein Sohn hereinkommen und hat gefragt, ob ich ihn Vokabeln prüfen soll. Und dann ist der nächste gekommen und hat gefragt, ob ich ihn Geografie abprüfen kann. Und das war für mich immer eine sehr willkommene Abwechslung. Aber dann einmal ist, ich glaube, mein ältester Sohn sitzt immer noch da oben. Das war schon lustig. Aber ja, es ist viel, viel Training, viel sich selbst vorne hinzustellen, weil zurücknehmen kann man sich da gar nicht, sondern man muss sich selber immer die Zeiten einfach einteilen, dass man das schafft. Und ich habe wirklich oft zweimal am Tag trainiert. Weil du musst ja schwimmen, laufen, Radfahren, Radfahren, laufen, schwimmen, laufen, Radfahren. Manchmal solltest du dich auch dehnen, was ich sehr vernachlässigt habe. Aber es sind bis zu 20 Stunden in der Woche schon auch passiert. Und ich hätte es sicher übertrieben. Also ich habe wirklich viel trainiert und ich hätte es wahrscheinlich auch vermasselt. Aber ich habe dann zum Glück einen Klienten auch gehabt, der mich die letzten 10 Wochen betreut hat, weil er mitbekommen hat, dass ich viel zu viel mache, weil man glaubt einfach, man muss noch mehr und noch mehr. Und der hat mich dann ein bisschen eingefangen und eingeordnet. Und der hat dann die letzten 10 Wochen das Ruder für mich übernommen und gesagt, wie es geht. Ja, und das war super hilfreich, muss ich sagen.
Also was hat er da genau für Tipps gegeben?
Naja, wie man, also das sind ganz viele Dinge, wie man zum Beispiel so ein Koppeltraining richtig macht. Ein Koppeltraining heißt, man muss ja lernen, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Wasser aufs Rad geht, dieser Schwung von dem einen aufs andere ist jetzt überhaupt nicht unangenehm, weil das ist etwas, was, ja, das fühlt sich jetzt nicht schlecht an, vor allem weil das Tempo dann am Radl ja relativ zügig dahin geht. Aber wenn man dann vom Rad aufs Laufen umschwenkt, das muss man ja, Das fühlt sich die ersten Male schrecklich an. Das ist etwas, wo man denkt, wie soll das gehen? Das kann nicht sein. Das ist etwas, was sich total also fühlt sich nicht normal an. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat und es dauert wirklich nicht lange, dann ist das auf einmal wow. Und was dann passiert ist, dass man das Gefühl hat, wenn man losläuft und man ist ja schon aufgewärmt vom Radl, dass man dann irgendwie so total locker flockig und man läuft viel zu schnell. Also man läuft dann ein Tempo, man sich denkt, bist deppert, mir geht's so gut, alles locker, locker flockig. Und man wird sich dann einfach nicht mehr spüren und das schafft man aber dann nicht, weil man muss sich ja einbremsen. Man muss ja, nicht darf man nie vergessen, man muss ja dann 42 Kilometer laufen. Und wenn man das falsch trainiert oder wenn man da nicht irgendwie das auch mitbedenkt beim Training, all diese Dinge, das ist total wichtig, dass man da einfach bei solchen Koppeltrainings ein Gefühl entwickelt auch. Oder wie versorgt man sich dann? Wir hatten das letzte Mal gesprochen über Wettkämpfe und Versorgung und da ist wichtig, dass man diese Umziehphase, zum Beispiel wenn man von der Rennstrecke vom Radeln zurückkommt und sich die Laufschuhe anzieht, dass man isst, dass man wirklich kurz sich auch versorgt, weil man läuft ja dann und da muss man auch nochmal ein bisschen was reinholen, nicht viel, weil sonst liegt es wirklich quer, aber auch diese Dinge üben im Koppeltraining, was macht man, wie fühlt sich das an, geht das überhaupt und wenn nicht, was mache ich sonst?
Was hast du da dann gegessen?
Also ich habe für mich trainiert gehabt, also beim Radfahren zu essen. Klar, weil da kannst du ja wirklich essen. Also bei der Radstrecke, die ja lang ist, 180 Kilometer, da musst du auch essen. Und das ist etwas, was er mir auch eingebläut hat, der Sigi, so hat er geheißen. Würde mich freuen, wenn er das hört. Da hat er gesagt, Christina, und das habe ich ja auch selbst gewusst, aber du, auch wenn ich selbst gewusst habe, muss man es von außen als Selbstathlet dann auch hören. Du musst immer rechtzeitig essen, auch wenn du keinen Hunger hast, iss regelmäßig. Was heißt regelmäßig? Jeder Versorgungsstand, immer nehmen, immer essen und selber noch mit haben. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich muss am Radl essen lernen, weil du bist dann im Rhythmus und dann ist das irgendwie so, du willst natürlich auch Zeit und dann ist das irgendwie total mühsam. Und er hat auch gesagt, es ist natürlich nicht gut, wenn du nur Gels und nur Banane, weil du bist ewig, du bist ja Stunden unterwegs und das ist grauslich. Und da habe ich ja auch gedacht, das ist ja unangenehm. Und ich habe mir dann selber überlegt, gut, ich esse gerne einen Striezel. Und wenn die Belastung noch gut ist, noch nicht dramatisch, na, dann packst du mal einen Striezel ein, gibst ihn hinten ins Radtrikot und isst halt einmal, wenn es länger ausfasst, einen Striezel, wie sich das anfühlt. War gut, weil Striezel ist Kohlenhydrat, geschmackvoll auch okay und alles in Ordnung. Und ein bisschen zuckrig ist auch. Und dann habe ich auch gedacht, super wären Erdäpfel. Weil Erdäpfel sind nicht schwer zu kauen, schmecken gut, Kohlenhydrate gehen schnell rein und kann man auch zwischendurch noch essen. Und da war ich immer hinten gut bepackt mit meinen Futtermitteln und habe das halt geübt und das ist mir sehr schwer gefallen. Zu essen, obwohl man das Gefühl hat, ich brauche es jetzt nicht. Im Training. Dieses, ich will aber jetzt eigentlich gar nicht essen. Irgendwie, ich bin jetzt gerade in so einem schönen Tempo drinnen, ich fühle mich gerade urgut, das bremst mich wieder. Ich möchte jetzt nicht nach hinten greifen essen, ich will fahren. Aber du musst, das ist total wichtig. Und ich hatte ein Erlebnis, das mich so wirklich geprägt hat, dass ich das wirklich von Anfang an beim Ironman wirklich Gott sei Dank also deswegen gemacht habe. Und das war so ein schlimmes Erlebnis, das ich kurz schildere. Habe ich noch eine intensive Trainingsphase gehabt und wo wir noch ziemlich knackige Sachen hatten, mal aufgeschrieben gehabt. Und unter anderem ein Koppeltraining, wo ich 90 Kilometer mit dem Rad fahren musste, relativ zackig, also wirklich in einem relativ flotten Tempo. Für mich war das so 32 km/h und danach einen halben Marathonlauf im Training, nicht im Wettkampf, also für mich alleine. Und ich weiß noch, war ich schon recht fit und ich habe natürlich einen Riegel eingesteckt gehabt und alles zu trinken und so weiter. Und ich war so gut in Form und bin losgeradelt und habe mir gedacht, das ist heute wirklich urflottes Tempo. Und es war auch viel eben und es war nicht viel hügelig und so, aber der Schnitt war wirklich für mich super und ich habe mich so gut am Rad gefühlt und bin geradelt und dann habe ich gedacht, ich esse jetzt fix keinen Riegel, ich habe gar keinen Hunger und ich habe gut gefrühstückt und trinke ein paar Schluck. Und komme halt dann an und gehe laufen. Und ich laufe und ich bin deppert, das ist ja Wahnsinn. Ich laufe urflott, urgut und denke mir, das wird so eine geniale Zeit. Und wie auf Knopfdruck, peng, kam der Hammer. Auf einmal ist der Puls in die Höhe. Ich habe weniger Luft bekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, was ist jetzt? Und ich war auf einmal leer. Also das ist wirklich, auf einen Schlag war das da, dass ich schwere Beine bekommen habe, dass ich das Gefühl habe, was... Und dann wollte ich natürlich schnell essen, aber es hat nichts mehr gebracht. Also ich habe dann gegessen, ich habe so einen Durst bekommen. Dann habe ich wirklich, da war auf der Strecke war ein Bach, da habe ich einen Hügel runtergehen müssen. Da bin ich runter. In Bach habe ich mal ein Wasser, weil ich dort so, ich habe das Gefühl gehabt, also ich gehe jetzt ein. Also es war wirklich völlig leer war ich und völlig, aber ich habe es durchzogen. Also ich habe mich dann mit dem Wasser von da unten versorgt, habe den Riegel gegessen und es ist mir so schwer gefallen. Ich hatte dann noch 8 oder 9 Kilometer zu laufen, aber ich habe mich ins Ziel gequält. Für mich in mein Ziel in diesem Training, weil ich es durchziehen musste, um das für mich positiv abzuschließen. Aber diese Erfahrung hat mir viel gelehrt. Und hat die Worte vom Sigi immer im Ohr, Christina, du musst regelmäßig essen, hatte ich ja, aber ich hab's nicht. Das ist ganz blöd, weil man ja weiß, was das anrichtet. Selbst ich natürlich, ja.
Ich denke mir auch, du weißt
ja,
das am
selbst,
besten wahrscheinlich.
Ja,
und
selbst ich bin in diese Falle getappt, weil ich mich einfach so über den Dingen gefühlt habe. Aber man steht nicht über den Dingen. Das geht nicht. Und es war mir so eine Lehre, dass ich mir immer im Kopf beim Ironman essen, trinken sowieso.
Bevor man hungrig ist? Oder wann spürt man dann, dass man was essen sollte?
Du musst quasi alle 30, 40 Minuten spätestens, du musst essen, auch ohne Hunger. Ich habe, also jetzt sind wir schon beim Wettkampf und dann sage ich noch kurz was während der Trainingsphase, aber beim Wettkampf selber, ich bin aufgestanden, sehr zeitig, also ich kann mich nicht mehr erinnern, wann der Start war. Ich glaube, müsste jetzt lügen, aber um 8, aber es ist recht zeitig oder was, sogar 7, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall bin ich sehr zeitig aufgestanden, um wirklich gut zu essen. Ich habe schon am Abend viel, habe ich mir extra einen Reis gemacht mit Ei. Das habe ich runtergewürgt, aber ich habe gewusst, ich muss. Also das habe ich gegessen. Dann habe ich mal was vorbereitet für die Früh, bin ich extra aufgestanden, meine ganzen Speisen, die ich mit ins Radtrikot und so alles vorbereitet und dann ordentlich gefrühstückt. Und am Weg, ich habe da bei Freunden genächtigt, im Zelt, im Garten, weil da kriegt man ja kein Hotel mehr, wenn man nicht rechtzeitig bucht. Und dann konnte ich zu Fuß zum Start gehen. Dort, wo man halt dann weg, wo es losgeht. Da bringt man sein Rad hin und so weiter. Und am Weg hin habe ich einen Riegel gegessen. Habe ich mir extra so einen Riegel gekauft, der gut verdaulich ist für mich, damit ich im Wasser nicht das Problem habe. Und dann bin ich aus dem Wasser raus und dann habe ich gleich Erdäpfel und aufs Radl drauf und dann alle 30, 40 Minuten gegessen. Jede Pflegestation habe ich mir was genommen. Wirklich jede. Deswegen zahlt man auch so viel, weil viele Pflegestationen notwendig sind.
Und was gibt es da dann so? Isotonische Getränke, Wasser und Bananen?
Genau, es
Bananen.
Gibt Bananen, es gibt Riegel, es gibt Wasser, es gibt natürlich Elektrolyte. Und auf der Marathonstrecke gibt es zum Beispiel auch Energy Drinks, aber nur bei einer Stelle. Also man muss in Kärnten, zumindest wie ich war, musste man zweimal einen Halbmarathon laufen. Man musste zweimal quasi eine größere Runde laufen. Und das heißt, vom Startpunkt weg 5 Kilometer in die eine Richtung, 5 Kilometer in die andere Richtung und dann nochmal 5 Kilometer Richtung Innenstadt und wieder 5 Kilometer zurück, so plus minus. Man läuft uroft beim Ziel vorbei, das ist voll brutal. Und bei den 5 Kilometer raus, Richtung Land, nicht Innenstadt, dort ist eine Red Bull-Pflegestation gewesen. Und ich habe mir das einmal bei einem Training angeschaut, ob ich so etwas vertrage und habe wirklich bei so einem Koppeltraining kurz einen Schluck Energy Drink gemacht. Und es war wirklich, muss ich sagen, für mich wirksam, weil ich trinke so etwas nicht. Habe das getrunken und das hat mir wirklich Flügel versetzt. Also es war wirklich so, dass ich mir dachte, okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, beim Ironman hebe ich mir das auf und beim zweiten Halbmarathon, also dann schon bei Kilometer quasi Richtung 25, 30, da habe ich mir das dann genommen. Und das war für mich so psychisch dank, ob ich es wirklich gebraucht habe, kann ich nicht sagen, aber das hat man dann dort bekommen, habe ich dort getrunken.
Und auch wenn du es nicht gewohnt warst, hat es dir trotzdem gut getan.
Das hat mich dann, das muss man auch sagen, so eine lange Belastung kann man nicht trainieren. Das heißt, das ist für jeden in Wahrheit so ein bisschen ein Lotteriespiel. Niemand kann das vorhersehen. Die längste eine, die ich gemacht habe, waren 7 Stunden am Rad. Da musste ich 200 Kilometer fahren. Das war vom Sieg gegen Ende hin eine längere Einheit, die er noch mir aufgeschrieben hat. Aber viel länger war es dann auch nicht. Und das ist etwas, wo man einfach in ein Land hineingeht, das man nicht kennengelernt hat. Ja? Das ist deswegen auch so, dass man, wenn man dann etwas nimmt wie Cola oder Energy Drinks, muss man einfach hoffen, dass man vorher alles richtig gemacht hat, dass sich das ausgeht. Und wenn man vorher alles richtig macht, heißt das, man muss rechtzeitig gegessen haben und auch Elektrolyte zugeführt haben, damit die Konzentration im Blut so ist, dass man diese Dinge dann verträgt. Wenn man nur Wasser getrunken hat die ganze Zeit, kann es passieren, dass dann das Cola, wenn es dann reinkommt, es explodiert in dir.
Und wie fühlt sich das von den Gefühlen her an oder die Hormone, die da ausgeschüttet werden? Was machen die mit dir?
Ich kann mich so gut erinnern, wie ich aus dem Wasser rausgekommen bin, habe ich mich einmal gefreut, dass ich das geschafft habe, dass ich da mal diese erste Hürde geschafft habe. Und da muss man in Kärnten relativ weit zum Rad. Dann bin ich zum Rad, da musst du mal den Neoprenanzug schwer raus und dann ist man so abgelenkt, dass man so, dann sitzt man am Radl. Und damals musste man 2 Runden fahren zu je 90 Kilometer. Und ich kann mich so gut erinnern, dass ich völlig konzentriert geblieben bin. Warum? Weil man muss beim Ironman alles alleine machen. Das bedeutet, du darfst kein Patschen haben, weil es hilft da keiner. Du musst das sehr. Und ich habe das trainiert bekommen. 2 Mal habe ich gewusst, okay, wenn es happig wird, ich weiß, wie es geht, aber ich wollte es nicht machen müssen. Oder wenn die Kette rausspringt, solche Dinge. Also da war, ist man ständig irgendwie so, es darf nichts sein. Ja? Also es ist so, hoffentlich ist nichts. Und du darfst doch nicht Windschatten fahren. Das heißt, wenn du einem zu nahe kommst, da passt ständig wer auf. Du musst ständig im Abstand bleiben, weil wenn du dann zu nahe bist, dann kommt dann, der kann dich rausholen aus dem Wettkampf. Das heißt, du bist immer total im Fokus und kontrolliert. Und dann war dann natürlich auch noch 2 Berge. Der Ruperti-Berg, der berühmt-berüchtigt ist, der sehr lang und sich ein bisschen so raufschlängelt. Und dann noch die Türkei, heißt so, ist auch ein Hügel. Und du hast dann immer von dem einen zum nächsten dich hingearbeitet und dazwischen immer essen. Das heißt, du bist ständig für dich am Arbeiten und du bist irgendwie nicht so in der Euphorie, sondern du bist so am Fokus. Und ich habe mir immer gedacht, ich denke nicht ans Laufen. Ich denke erst ans Laufen, wenn ich am Ende von der zweiten Runde bin. Das war mir total wichtig, weil ganz ehrlich, wenn du 180 Kilometer am Radl sitzt und du denkst, du musst noch 42 Kilometer laufen, das ist psychisch nicht gut. Ich habe mir gedacht, ich denke nicht an den Marathon. Ich fahre meine 2 Runden, schaue, dass ich das gut hinbringe, fertig. Und dann bin ich zum Ende von den 2 Runden gekommen und das Schöne ist, es geht dann nach dem Ruperti-Berg wirklich viel bergab. Das heißt, da kannst du dann dich nochmal versorgen, da kannst du dann nochmal durchatmen, die Beine ein bisschen locker lassen, weil du ja dann laufen musst. Und dann habe ich mich schon gefreut, dass ich schon so weit bin. Und da habe ich mir so, und jetzt, Christine, jetzt konzentrierst dich auf den Marathon. Jetzt geht's gleich los. Und dann habe ich meine Kinder gesehen, meine Verwandten, und die haben mich angefangen, das war alles total schön. Und da war ich voll, völlig euphorisch dann, wie ich weggelaufen bin. Und ich war wirklich so voller Freude. Und weil ich das mit dem Radl, keinen Sturz, das war mir so wichtig, und keinen Batschen. Dann laufe ich weg und dann sehe ich, Kilometer 1. Und ich denke mir, boah, naja, es sind jetzt noch 41 Kilometer. Und das war brutal. Da habe ich mir momentan gedacht, bist du, was habe ich mir da eigentlich überlegt? Jetzt muss ich noch einen ganzen Marathon laufen. Das war wirklich, momentan hat es mir dann echt so einen Ruck gegeben. Und dann habe ich für mich im Kopf angefangen zu arbeiten, weil irgendwann brauchst du es. Habe ich mir gedacht, so, Christina, einfach immer einen Kilometer nach dem anderen, immer bis zu 5 Kilometer. Und dann denkst du wieder an die nächsten 5. Du denkst nicht an Kilometer 30. Jeder, der schon mal am Marathon gelaufen ist, weiß, 30 und dann wird es zart. Aber du darfst dort nicht hindenken. Du denkst, jetzt laufst du mal dorthin. Dann laufst du mal wieder zurück. Dann freust dich in Klagenfurt, hast in der Altstadt auch an die Glocke dürfen, dass dann beim Durchlaufen läuten dürfen. Auf das habe ich mich gefreut. Also so habe ich mich immer weiterkantelt. Aber es war dann schon sehr emotional für mich, weil es anstrengend wurde. Also emotional, es war halt dann so dieses, eine Achterbahn der Gefühle, wie man da mit sich selber auch umgeht. Und ich habe auch gesagt, das Ziel ist bei mir, wenn der Körper nicht mehr kann, schaffe ich es geistig. Weil das ist echt dann eine Challenge. Die letzten 10 Kilometer habe ich sehr viel mit mir arbeiten müssen. Und jeder, der dann schon geht, der lässt dich sehr schwer zweifeln, dass du weiterläufst, weil du denkst, du willst auch gehen, ich will jetzt bitte gehen, ich will gehen. Es ist wirklich so. Und ich habe mir dann jedes Mal gedacht, jeder, der jetzt geht, motiviert mich weiterzulaufen. Und es ist wirklich so ein Martyrium dann mit der Zeit. Du läufst und du bist dann schon so langsam, obwohl der Schnitt eh immer noch nicht schlecht war. Aber du hast schon das Gefühl, es ist irgendwie das dreifache Gewicht auf dir und es ist wirklich anstrengend. Und dann kommst du dem Ziel nahe und dann werden doch mal Energien frei. Bis in die Zielgerade, das ist so arg, wenn dann dann wird sogar der Name, weil die erkennen dann die Startnummer, dann freuen sich sowieso alle an. Das war schon extrem, das Ziel, der Zielanlauf, dieses Gefühl, wow, ja, das hast du wirklich geschafft. Und dann war ich erledigt. Also ich war im Ziel und ich war wirklich komplett leer. Also ich habe mich dann hingelegt und ich wollte gar nicht mehr aufstehen und das war echt, da hat es so gute Sachen gegeben zum Essen in dem Zelt, wo man sich umziehen konnte und nichts habe ich können. Also ich war völlig drüber. Völlig. Also es war ganz arg. Also ich habe mich wirklich bis zum Schluss völlig verausgabt.
Da war noch schon Abend, oder?
Na, ich habe 12 Stunden gebraucht und ich bin mir jetzt nicht sicher, wann der Start war. Ich glaube, er war um 7 Uhr in der Früh und es war dann 7 Uhr abends.
Das ist Wahnsinn.
Ich glaube, man darf längstens 17 Stunden brauchen. Dann musst du, dann giltst du nicht mehr als offiziell quasi. Also ich war über 12 Stunden, ein bisschen was drüber. Und aber da sind dann immer noch Leute unterwegs. War schon sehr, sehr besonders, dann im Ziel zu sein, eine Medaille umgehängt zu bekommen, dass man das gemacht hat. Aber ja, also ich habe dann, ich erzähle gerne darüber und jetzt, wo ich darüber so schildere, kommen diese Erinnerungen sehr hoch. Und auch das Gefühl, wie das so war, ins Ziel zu laufen und dieses Gefühl, dass man es wirklich geschafft hat. Aber letzten Endes, ja, ist es jetzt nichts, was ich nochmal machen muss unbedingt, wo ich viele Leute kenne, die das aber wiederholt machen und wieder machen, muss ich nicht. Also hatte ich Glück, dass ich gesund am Start war und auch gesund ins Ziel kam. Und krank war ich nie, dass ich gesund geblieben bin. Das war alles gut, aber es ist ein Erlebnis, wo ich stolz drauf bin, aber ja, und jetzt drüber erzählen darf. Und in meiner Arbeit auch berichten kann, wenn es darum geht, ob man als Sportler supplementieren muss. Und wenn ich daran zurückdenke, dass ich als vierfach Mama, die noch Kinder hatte, die mich wirklich gebraucht haben, wo ich Haushalt schupfen musste, wo ich gearbeitet habe, auch in der Selbstständigkeit und eben dieses Training absolviert habe. Ich habe nicht supplementiert, ich war nicht krank, ich war nicht verletzt. Also es ist alles nur eine Frage von guter Versorgung und gutem Training und dass man auf seinen Körper halt aufpasst. Und Schlaf ist wichtig.
Und du hast keine Supplemente gebraucht?
Nichts.
Nicht mal Magnesium oder so?
Nein, das Einzige, was ich gemacht habe, war am Rad, wenn ich länger gefahren bin, als ich mal Elektrolytgetränke mitgenommen habe. Aber auch deswegen, weil es einfach Wasser, wenn man viele Stunden einfach fährt und es schmeckt gut und es, das ist schon etwas, wenn man viel schwitzt, braucht man schon ein bisschen was.
Der ja. Zucker ist dann auch gut im
auch
Getränk,
Zucker,
oder?
Apfelsaft und so Sachen, ja, ja, das ist schon gut. Ja. Nein, man muss wirklich Energie zuführen. Also man kann viel, nicht man kann, man muss viel essen, aber zur richtigen Zeit. Und ich habe Klienten, die Ironman gemacht haben und zu mir gekommen sind in der Praxis, bevor ich noch selber das gemacht habe, weil sie ihren Körper nicht verstanden haben, weil sie so viel trainiert haben und trotzdem ein Bauchal angesetzt haben. Unter anderem der Sigi, wenn er das jetzt hört, oder er kriegt gerade Schluck auf. Aber der war deswegen da, weil er das nicht verstanden hat. Aber der hat zum Beispiel falsch gegessen, der hat nicht fürs Training sich vorversorgt, hat dann zwischen natürlich Topfengulatsche gegessen und solche Sachen in der Arbeit, weil das halt dann verfügbar war. Aber das war nie für das, er war nie versorgt für das, was er gemacht hat. Weil wenn man in der Früh um 5 ins Wasser springt, um eine Stunde durchzuschwimmen, dann muss man versorgt sein. Ich kann dieses Defizit dann nicht mehr ausgleichen. Vor allem, weil ich ja meistens noch einmal trainieren muss. Du musst ja wirklich, du musst ja viel unter deinen Hut bringen, dass du erstens dein Herz-Kreislauf-System nach vorne bringst, dass das trainiert wird für diese lange Belastung, die dann auf dich zukommt. Und du musst dich ja auch für das Training, musst dich ja auch stärken. Also es ist wichtig. Und der hat dann auch durch die richtige Ernährungsumstellung und mit dem guten Training, das er sowieso gemacht hat, auch sicher einiges verbessern können.
Und warum hattest du so viele Klienten, die einen Ironman gemacht haben? Wegen ernährungstechnischen Tipps, die sie
ja.
bei dir abgeholt haben? Oder?
Naja, das ist dann so, wenn einmal einer bei mir war, dann spricht sich das herum. Und das hat sich damals so ergeben, weil ich sowieso schon einige Sportler hatte, denen ich helfen konnte und durfte. Und ja, das ist dann oft so, dass die dann erzählen, dass sie da was gehört haben, dass sie da was umgestellt haben. Und das war nicht selten so der Fall, dass dann gleich mehrere gelandet sind in meiner Praxis. Und das ist ja das Schöne an der Arbeit, dass das dann durch Mundpropaganda manchmal andere Menschen auch erfahren können. Und so ist das dann halt entstanden. Aber natürlich das Essen. Ich habe gefühlt wirklich ständig gegessen. Wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe mir oft dann so, wenn ich von der Arbeit schnell heim, noch schnell irgendwo ein gefülltes, gesundes Wecker, weil ich keins eingepackt hatte, wo meinen Kindern die Jause habe ich mitgegeben, aber mir selber habe ich dann übersehen, habe ich es mir zwischendurch gekauft und dann eben Essen kochen. Oft für die Kinder das Essen schon vorkocht, damit, wenn ich am Wochenende lange radle, dass die schon Essen haben können. Also ich wollte auf gar keinen Fall, dass meine Kinder zu kurz kommen und ich wollte auf gar keinen Fall, dass der Haushalt zu kurz kommt. Also es war wirklich so ein Projekt, das schon vieles abverlangt hat. Mir?
Deinen Schlaf?
Naja, nein, du musst schlafen. Du kannst nicht, das geht nicht, du musst schlafen.
Aber wie geht sich ein Tag dann aus, wenn man nicht beim Schlaf zurücksteckt?
Na, du musst einfach den Tag, du darfst sie halt während des Tages nicht, du hast nicht viel Spielraum. Und die Wochenenden sind natürlich dann auch stark mit dem Training belastet. Aber ja, das ist halt wirklich drum, als Mama mit so vielen Burschen im Haushalt, ist es halt vielleicht extra Challenge, schaffen aber sicher andere auch. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das die Männer dann leichter haben, wenn die Frauen den Haushalt übernehmen. Es ist für alle einfach ein großes Projekt, denn natürlich müssen die Partner das zum Teil ja auch mittragen. Aber letzten Endes wollte ich das nicht verändert wissen. Ich wollte das so weitermachen, wie ich es bisher gemacht habe. Es war für mich meine Challenge, weil ich wollte nicht, dass meine Kinder darunter leiden. Ja, war nicht wichtig. Das war mir sehr wichtig. Und sie waren auch dabei und haben das mitbekommen, dass ich das geschafft habe. Und es war total schön für mich. Das war, da habe ich mich sehr gefreut, dass sie dabei waren. Und ich kann mich so gut erinnern in der Nacht. Da kannst du dann wirklich, weil wir gerade vom Schlafen reden, du kannst nicht schlafen, weil da steckt die Belastung so in deinen Knochen und du gehst das alles irgendwie nochmal durch, wo du es gar nicht möchtest. Und auf einmal kriege ich wirklich Herzrasen, weil ich mir nochmal alle Unterlagen so, dann liest halt nochmal alles durch und so. Und dann steht in den, dann kriege ich Herzrasen, weil da steht in den Unterlagen, man muss das Rad am Wettkampftag abholen. Und ich habe es dort lassen. Also bei der Wechselzone. Und ich, mein Rad, mein Neoprenanzug, alles dort, mitten in der Nacht, war ich völlig fertig. Oder es war 4 Uhr in der Früh und dann habe ich wirklich, das geht nicht, dann bin ich hin und dann ist dort das war bewacht, weil das sind ja Räder, da geben die Leute Geld aus, das ist ja eine Materialschlacht ohne Ende. Und dann in der Nacht quasi hin und dort ist bewacht gewesen und der hat meine Aufregung gleich von der Ferne gesehen, hat mich gleich so runtergeholt. Alles gut, Sie sind nicht die Einzige. Sie kommen morgen gemütlich in der Früh. Da kriegst du dann die Radl heute nicht mehr. Ja, das ist, war ja, da habe ich mir gedacht, Jesus, jetzt habe ich mein Rad. Es ist weg, ja, weil du denkst ja, das steht drinnen, du musst das am Wettkampftag mitnehmen.
Aber es haben trotzdem mehrere stehen lassen.
Ja, natürlich, weil es denken viele nicht dran. Weil es gibt ja mehrere wie mich, die dann fix und fertig waren.
Nein. Ja, sicher.
Also du brauchst dann noch ein paar Tage mindestens, bis du das verarbeitet hast, sowohl körperlich als auch geistig. Geistig geht es schneller als körperlich. Das, was nämlich dann der Fall ist, und das beginnt ja schon kurz vor dem Start, also so 2 Wochen bevor du den Ironman startest, musst du das Training ziemlich massiv runterfahren, um den Körper nochmal in die Ruhephase zu bringen, damit er dann die Belastung schafft und machen kann. Dann hast du aber gewohnt, so viel, oder warst schon gewohnt, so viel zu trainieren und dann hast du plötzlich das Gefühl, der Körper verändert sich, du wirst irgendwie schwammig und du nimmst Gewicht zu und das sollst du nicht und das ist irgendwie ganz unangenehm. Da musst du dich dann ein bisschen beruhigen, weil du musst ja trotzdem essen. Aber dann kommt die Phase, wo du fast einen Monat überhaupt nichts machen magst und sollst auch wenig machen und du sollst was machen. Aber das, was du machst, das tut dir nicht, das ist nicht leicht. Das Laufen gehen nach so einer Belastung ist zart. Der Körper ist übermüdet. Und das ist etwas, wo dann eben viele manchmal wirklich ordentlich an Gewicht zunehmen, weil während der ganzen Vorbereitungsphase isst du viel, trainierst viel und dann möchtest aber weiter essen, weil das Training weniger wird und der Hormonhaushalt zusammenbricht. Naja, und da muss man dann schon zuschauen, dass sich das gut ausgeht. Das ist dann der Grund vielleicht, warum manche dann wieder einen Ironman machen. Ich habe schon einen Klienten, der gesagt hat, der macht das, weil er so gerne so viel isst.
Echt?
Ja, aber das ist nur ein Nebenschauplatz der Geschichte, weil du kannst das nicht nur machen, weil du gern isst, weil du musst schon leidensfreudig sein, um das zu bewerkstelligen. Ja. Sicher mit ein Grund vielleicht für die Motivation, aber du musst halt schon Freude an der Sache haben. Du musst wirklich gerne Fliesen zählen, das sagen wir immer beim Schwimmen, dass du Kacheln zählst beim Schwimmen. Du musst schon einen eigenen Vogel musst schon haben, wenn du das regelmäßig machen willst. Das ist schon gewaltig. Ja. Finde ich schon arg. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat das einmal gereicht. Ich habe dann noch einen halben Ironman hinterher geschossen. Auch nur, weil der Sieger gesagt hat, Christina, du bist in einer so guten Form, du musst unbedingt und das nochmal verbessern. Aber das war es dann schon wieder. Ich wollte dann nicht mehr, es war nicht mehr meins. Also grundsätzlich tue ich immer noch gern laufen, schwimmen, Radfahren, aber nicht im Wettkampfmodus.
Wie oft hat dich der Sigi da gecoacht und deine Tipps weitergegeben?
2-mal, einmal beim großen Ironman zum Schluss und dann für den 1,5 hat er noch einmal mich gepusht und war wirklich nicht schlecht, was da rausgekommen ist, aber ich kann mich selbst da nicht mehr an die Zeit erinnern. Dann irgendwie, das wollte ich nicht mehr und es ist da tatsächlich so, dass der Triathlon ist so eine Materialschlacht und was da die Leute für Gefährte haben und für Anzüge und also ich bin das nicht. Ich will das auch gar nicht mehr. Ich will mich nicht matchen mit anderen oder selbst nicht mit mir selber. Ich brauche das nicht. Ich bewege mich gerne. Ich verstehe jeden, der das machen mag. Ich akzeptiere das bei jedem. Ich muss das auch gar nicht. Es ist völlig wurscht. Aber und ich freue mich, dass ich das auch diese Erfahrung machen konnte. Aber es ist etwas, was man nicht machen muss. Ich glaube nicht. Ich habe einen Klienten gehabt, der hat sich 2 Wochen vorm Start beim Helfen seiner Frau im Haushalt, da hat er eine Lampe irgendwie, glaube ich, repariert, ist er vom Sessel gefallen, hat er sich im Fuß verknackst und konnte nicht starten. Sowas ist ganz bitter. Wenn du dich fast ein Jahr vorbereitest und dann passiert dir kurz vorm Start sowas, das ist ganz schlimm. Und das ist sowas, wo ich mir immer gedacht habe, im Hinterkopf, weil das kann da ja auch passieren, dann ist halt so, dann bist trotzdem fit und hast das, weil die ganzen Ausfahrten mit dem Radl, auch mit meinem Papa bin ich viel gefahren, das war total schön, das war wirklich auch für mich dieses draußen in der Natur sein, also das Gesamtkonzept, nicht nur der Wettkampf selber, sondern das Drumherum, das war schon schön, nur viel Zeit.
Ja, wenn man das Training genießen kann und auch das viele Essen, weil da muss man ja auch auf die Kalorien kommen, oder? Hast du dann auch mehr Süßes gegessen oder so? Weil
ganz sicher, weil ich bin sowieso eine Naschkatze und das war ja für mich der optimale Freibrief. Und noch, man braucht diese Energie ja wirklich. Natürlich ist gescheiter, man isst auch Brot und Nudeln. Das habe ich natürlich gegessen, aber das habe ich mir sicher nicht verkniffen, dann ein paar Kalmanerschnitten aufzureißen. Und also ich weiß noch einmal, bei einem harten Training hat dann der Sigi mir geschrieben, jetzt haust du ordentlich eine große Portion Eis mit Schlagobers rein. Das brauchst du jetzt. Ja, das habe ich dann nicht gemacht, aber das ist schon so, du musst einfach schon wieder zu deine Speicher füllen. Du musst aber natürlich vernünftig. Und würde ich jetzt niemandem empfehlen, so die Speicher zu füllen, aber wir wissen sie ja alle, die Sportler, natürlich können die ja mal sündigen, aber nicht ständig. Das ist dann nicht wurscht. Nein, aber eine schöne Erfahrung. Möchte ich nicht missen. Freue ich mich darüber, dass ich darüber auch berichten darf heute. Kommen ein paar Erinnerungen hoch, aber es kommt nicht hoch, dass ich mal denke, ah, ich möchte das noch einmal. Da bin ich froh darüber.
Und was mich noch interessiert, macht dich das manchmal in Momenten, die irgendwie schwer sind, stärker, sodass du dir denkst, ah, das habe ich auch noch geschafft, den Ironman habe ich auch geschafft, also werde ich das auch schaffen oder so irgendwie in die Richtung?
Ja, und zwar ganz speziell letztes Jahr, da warst du sogar mit, wie wir, wenn du dich erinnern kannst, da haben wir einen Teil durch Österreich, sind wir mit dem Radl gefahren und da war der Großglockner unsere Challenge. Und ich habe euch extra ja früher verlassen, sehr zeitig in der Früh, weil ich euch gesagt habe, mit dem Gepäck schaffe ich den Glockner nicht mit dem Radl. Das muss ich raufschieben oder ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Aber ich wollte es auf jeden Fall mit meiner eigenen Kraft machen. Also ich wollte mich nicht raufführen lassen oder Sonstiges. Und habe halt für mich gedacht, okay, schlimmstenfalls schiebe ich ihn wirklich. Und da habe ich schon, für mich war da so dieser Ironman im Hinterkopf schon, wo ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, Christina, du hast dich schon einmal 12 Stunden da so hineinkaut, wenn du da jetzt ein paar Stunden den Berg rauf schiebst, locker, ohne Druck, wurscht, was soll da passieren, außer dass du ein paar Stunden darauf ziehst, das schleppst, ja, und das war schon was, was ich im Leben so immer wieder weiß, dass man schon was schaffen kann, ja.
Ja, da muss man noch dazu sagen, du warst ja dann richtig schnell oben und du warst sogar schneller als wir oben, weil wir ein bisschen später losgefahren
sind.
Ja,
aber das liegt ja nur daran, weil ihr später losgefahren seid. Ich bin ja wirklich raufgegangen. Ich habe diese 13,5 Kilometer geschoben. 300 Meter habe ich noch geschafft und dann habe ich gedacht, na, ich will nicht. Diese Plagerei mit dem vielen Gepäck hinten, das geht sich nicht aus. Das muss nicht mehr sein. Und da habe ich immer ein paar Tatteln dazwischen gegessen, habe ich mich immer hingesetzt, die Aussicht genossen. Total schön war das.
Also du hast das richtig genossen?
Fix. Ja, ohne Druck. Das ist das Schöne, wenn man dann älter wird und wenn man solche Sachen schon in den Knochen hat, dann kann man ein bisschen gemütlich, oder man kann eh immer gemütlich. Aber da, und vor allem, man hat halt schon die Willenskraft trainiert, das muss man auch sagen. Das ist halt etwas, wenn man, egal ob Marathon, Halbmarathon oder Ironman, was so ein Training bewirkt, ist, dass man seine Willenskraft stärkt. Haben wir schon als Folge gehabt. Willenskraft, man muss jetzt nicht zwingend einen Ironman absolvieren dafür, aber es ist schon natürlich ein Sportler, der regelmäßig trainiert, hat einen ganz anderen Willen, weil er muss sich auch rausbewegen, wenn er nicht will, ja, um das zu schaffen, was er davor hat. Und das ist was, was ich schon merke, was mir geholfen hat. Aber von klein auf, seit ich Kind bin, bin ich ja sportlich. So wie du, oder? Kannst du jetzt auch vorstellen,
ja, Ironman? Ich bin nicht so extrem wie du. Also du hast gesagt, im Alter kann man das Rad ganz entspannt draufschieben, aber ganz ehrlich, ich würde das jetzt auch machen.
Jetzt? Ich ja, bin nicht aber so, du bist ja raufgefahren, du hast das ja geschafft.
Aber, weil ich das gern mache, aber ich mache mir da nicht so einen Druck, habe ich das Gefühl. Das also ich mache mir wegen der Zeit nicht so einen Stress oder
nein,
so.
Nein, die Zeit ist ja völlig egal. Wichtig ist, dass man sich dann freut, dass man es geschafft hat. Und dass man gesund ankommt, egal wo. oben, unten.
Das ist das Wichtigste.
Ja, genau.
Vielleicht noch eine Frage. Hattest du nach deinem Ironman nochmal so ein Runner's High, wie du im Training hattest oder während dem Ironman auch?
Ja, das kenne ich. Das habe ich immer wieder. Ich kenne das schon sehr gut. Das ist für mich auch, wie soll ich sagen, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so gerne diese Ausdauersachen mache, weil ich dieses Runner's High, dieses Gefühl zu fliegen, immer wieder schon hatte. Und das hat man eher dann, wenn man nicht drauf wartet. Und wenn man schon gut, relativ gut trainiert ist, das schafft man in einem nicht sehr gut trainierten Zustand wirklich nicht. Wenn man einen guten Trainingsstatus hat und sich dann in einem Bereich bewegt, der nicht sehr anstrengend ist, aber schon auch nicht zu wenig anstrengend, also so ein mittelbelastendes Training hat, dann kann es passieren, dass man plötzlich abhebt. Also dass man, ich habe einmal so ganz extrem habe ich das gehabt, bin ich gelaufen. Und das ist so ein Gefühl, wie wenn man so völlig eins ist mit der Umgebung, mit sich und man ist mit der Atmung so bei sich und so völlig ruhig und völlig entspannt, aber gut unterwegs. Also nicht jetzt so ganz langsam, sondern in einem Tempo, wo man eben das Gefühl hat, so soll es sein. Es fühlt sich an wie Fliegen, weil man die Anstrengung wirklich dann nicht spürt. Und das hatte ich öfters beim Laufen als beim Radfahren, aber im Ironman-Training hatte ich es auf jeden Fall auch beim Radfahren. Und da hatte ich es zum Beispiel, wie ich diese extrem lange Ausfahrt von 200 Kilometern gemacht habe. Da war ich danach vor allem auch so euphorisch, ich habe dann sogar am Ende weinen. Es klingt jetzt ganz verrückt, aber da musste ich weinen, weil das einfach so ein Gefühl war, dieses bestätigt, dass man es geschafft hat und auch dieses, wie man es geschafft hat, dass es eigentlich völlig in Ordnung war und dieses so. Wenn man mich jetzt so reden hört und vielleicht nicht ganz sportlich versiert ist, nein, ich habe keinen Vogel. Aber für Sportler, die das vielleicht schon ein bisschen in Erfahrung gebracht haben, können das gut nachvollziehen. Das ist auch der Grund, warum dann viele Sportler eben weiter sportlich sein wollen, weil das so schön sein kann. Hast du das schon gehabt?
Ja, ich glaube auch. Also so wie du es beschreibst, auch beim Laufen und ich glaube auch beim Radfahren, aber beim Radfahren vor allem bei so Steigungen, weil ich lieber Steigungen falls also in der Ebene.
Cool. Ja. Ich habe es im Übrigen auch beim Schwimmen gehabt. Weil beim Schwimmen, das habe ich dann immer so als ein bisschen meditativ gesehen, weil das ist wirklich ein bisschen zart, so hin und her, viele, viele Längen. Bis zu 3-4 Kilometer, manchmal sogar 5 in einem 25-Meter-Becken ist schon zart. Aber wenn man da auch in so einem guten Flow ist, ist es auch so, wie wenn man halt im Wasser so schwebt. Also da geht es dann so dahin und man hat dann so einen Rhythmus mit der Atmung, in der Bewegung und wenn da nicht viele im Wasser sind und man dann einmal ein Glück hat, dass man so eine Bahn fast für sich hat, wenn man dann nicht allein ist, geht das eh nicht. Aber das ist wirklich auch in Wahrheit, glaube ich, bei jeder Sportart, also die jetzt im Ausdauerbereich ist. Ich glaube, beim Boxen kann man keinen Flow kriegen. Also eine sehr persönliche Geschichte heute, die ein bisschen einen Einblick in meine private Geschichte bringt, aber es macht ja nichts, dann kennt man meinen Vogel jetzt auch. Den ich abgelegt habe.
Eine sehr interessante Geschichte.
Für mich schon, ich hoffe für andere auch. Vielleicht hat es den einen oder anderen interessiert und motiviert, auch mal mit sich selbst ein bisschen über die Grenzen zu gehen. Nicht im Sinne von Ironman, aber vielleicht einen Sport zu beginnen.